Morgen. Ich bin ein Mensch, der selten neidisch ist. Das ist einfach, glaube ich, eine Gabe. Aber manchmal ereilt es mich und dann bin ich doch wahnsinnig neidisch. Zum Beispiel jetzt gerade, als ich den Lobpreis so genossen habe und ich habe gedacht, ihr Lobpreiser, ihr habt einen Vorteil. Ihr könnt predigen mit schöner Musik. Ich muss jetzt nur predigen, ohne schöne Musik. Aber ich hoffe trotzdem, dass ein oder andere kommt rüber. Ich habe mich vorbereitet und möchte heute mit euch ein bisschen gedanklich reingehen in den Willen Gottes. Das ist so ein bisschen entstanden aus manchen Gesprächen, die ich so in den letzten zwei Wochen hatte, seitdem ich wieder da bin aus dem Urlaub. Da ging es in der einen oder anderen Weise immer mal so ein bisschen um den Willen Gottes und manchmal auch ein bisschen schräge Vorstellungen. Was ist denn der Wille Gottes? Was will Gott von uns? Und ja, da möchte ich mit euch so ein bisschen reingehen, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen über den Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes eigentlich grundsätzlich? Es geht jetzt heute weniger um den konkreten Willen für dich. Das kann ich heute nicht beantworten. Aber es geht um diesen grundsätzlichen Willen. Was ist er eigentlich? Und warum sollen wir ihn tun? Oder wollen wir ihn tun? Da merkt ihr schon, es kann spannend werden von der Ausrichtung her. Bei manchen stößt dieses Thema vielleicht schon so ein bisschen auf den Reflex, so ein bisschen Abwehr, oh Wille Gottes. Nee, bleib mir damit mal weg, dann weiß ich schon, was kommt, was ich alles nicht darf oder sowas. Und es kann sein, dass ja, mit dem Willen Gottes kann man auch Missbrauch betreiben, das ist tatsächlich so. Und ich möchte dich ermutigen, wenn dich das vielleicht irgendwie antießt und du da ungute Erfahrungen gemacht hast, trotzdem bis zum Ende der Predigt mal zuzuhören und dir dann deine Gedanken machen und dein Fazit zu ziehen. Der Wille Gottes, ich möchte mal anfangen mit Mythen über den Willen Gottes. Die sind nicht vollständig, aber einfach mal so ein bisschen mit hineinnehmen, was Christen manchmal unter dem Willen Gottes verstehen. Ein Mythos aus meiner Sicht ist zum Beispiel, der Wille Gottes hat mein Leben von vorne bis hinten komplett durchgeplant. Und das, ich überspitze das, um das ein bisschen deutlich zu machen, worum es geht, aber das ist so ein bisschen die Haltung, ich muss bei allem eigentlich Gott fragen, weil Gott hat ja einen Willen, welche Socken ich morgens anziehe. Die roten oder die grünen. Also in solche Details kann unser Denken über den Willen Gottes gehen oder was darf ich heute Mittag zum Mittagessen kochen? Ist natürlich überspitzt, ist natürlich Quatsch. Aber ich kann das alles heute Morgen nur anreißen. Gott hat uns als Individuen geschaffen und als Gegenüber. Und wir haben einen Willen bekommen. Und deswegen traut Gott uns auch zu und möchte das und fordert das heraus, dass wir Entscheidungen selber treffen. Gute Entscheidungen treffen. Nicht beliebig, aber dass wir wachsen, reifen in diesem Gefühl, in der Sensitivität, was tut uns gut, was tut anderen gut, was macht Gott Freude. Und dass wir auf der Basis Entscheidungen selber treffen und nicht bei jedem kleinen Schritt immer Gott fragen müssen. Mythos Nummer 2. Gottes Wille ist eine Liste von Verboten. Ist auch manchmal so, vielleicht sogar in unserem Hinterstübchen, wenn wir gefragt werden, was ist Gottes Wille, vielleicht fällt uns dann ganz schnell eine ganze Liste ein, wo Gott sagt, das sollst du nicht, das sollst du nicht, das sollst du nicht und so weiter. Aber glaubt ihr wirklich, dass Gottes Wille primär ein negativer Wille ist? Eine Liste von Verboten? Ich möchte wirklich mal anders fragen. Ganz kurz, überleg mal in dich rein, was will Gott denn? Was will er? Woran hat er Freude? Was findet er gut? Darum geht's doch, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen. Mythos Nummer 3, Gottes Wille ignoriert uns als Person. Das ist auch manchmal so eine Grundangst, die Menschen manchmal mit sich rumtragen. Ich habe mal eine Person getroffen, da waren wir früher, als wir jugendlich waren, immer auf so ganz großen Pfingstkonferenzen. Da waren immer 3000 Leute, das war eine unglaublich angefüllte Atmosphäre. Und diese Pfingstkonferenz wurde aber durchgeführt von einem Missionswerk. Und diese Person hatte immer Angst, weil sie sagte, sie liebt Deutschland. Und sie hat immer Angst gehabt, dass Gott sie irgendwo nach China oder nach Afrika packen würde. Und es hat wirklich etliche Pfingstkonferenzen gebraucht, bis diese Person irgendwann mal verstanden hat, Gott ignoriert doch nicht so, wie wir sind. Es kann sein, dass er den einen oder anderen tatsächlich ganz überraschend irgendwo hinberuft. Aber ich habe viele Leute kennengelernt, die da erstmal drüber gestolpert sind und wo sich es im Nachhinein dann plötzlich als richtig erwiesen hat, die erkannt haben, Mensch, das hat Gott tatsächlich schon längst in mich hineingelegt und das durfte aufgehen mit der Zeit. Aber Gott verbiegt uns doch nicht. Und manchmal tragen Christen wirklich so dieses Bild herum, damit ich so richtig unter dem Kreuz gehe und Gott so richtig zeigen kann, dass ich ihn liebe, muss das bestimmt irgendwas sein, was überhaupt nicht zu mir passt. Und es ist gar nicht so. Gott kennt uns doch, er hat uns geschaffen, er hat Charakter, Vorlieben, Anlagen in uns angelegt. Und ich glaube, dass sein Wille ist, dass das aufgeht im Laufe des Lebens und seinen Platz findet. Mythos Nummer 4, wenn Gott etwas von uns will, dann ist es in der Regel etwas, das wir irgendwie leisten müssen. Unabhängig von unserer Person oder unserer Entwicklung oder unserem Wachstumspotenzial. Wir müssen etwas leisten, wir müssen irgendwo hingehen, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendwo Geld bezahlen oder wie auch immer. Ich glaube, dass es bei Gottes grundlegendem Willen, und darum geht es heute, viel tiefer und viel mehr um uns selber geht, um unseren Charakter. Dass wenn wir grundsätzlich fragen, was ist Gottes grundsätzlicher Wille, ja, dabei bleibe ich auf dieser Ebene heute, ins Detail werden wir nicht gehen, aber was ist Gottes grundlegende Wille, dass es ganz viel mit uns als Person in unserem Charakter, ja, in unserem Charakter zu tun hat. Und da möchte ich euch so ein bisschen mit jetzt auf die Spur bringen. Wir werden uns jetzt nach diesen vier Mythen mal angucken, was ist denn Gottes grundsätzlicher Wille? Wie hat er sich gezeigt? Gehen wir mal zur Schöpfung zurück. Vor der Schöpfung war nur Gott da. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und irgendwie war in ihm die Fülle, sagt die Bibel. Da hat nichts gefehlt. In Gott war alles vollständig da. Leben, Freude, Glück, alles da. Und trotzdem hat Gott uns Menschen geschaffen. Warum hat er das getan? Er hat das getan, weil er seine Fülle mit uns als Gegenüber teilen wollte. Weil er dieses Leben, diesen Segen, diese Fülle, die er ist, nicht für sich alleine behalten wollte. Er wollte sie vergrößern, er wollte sie mit uns teilen. Und das wollte er aber nicht so tun, indem wir, ich sag mal, so passive Gäste im Theater oder im Kino sind und im Sessel sitzen und sagen, boah Gott, ist das alles toll, hast du wahnsinnig super gemacht alles. Sondern er wollte, dass wir an diesem schöpferischen Handeln von ihm beteiligt sind. Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, aber Gott hat in 6 Tagen plus ein Tag, Ruhetag, die Schöpfung geschaffen. Und dann sagt Gott zu dem Menschen, hey Mensch, ich habe eigentlich nur vorgelegt und jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, meine Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, erinnert ihr euch? Und das ist ein Schöpfungsauftrag, das ist ein Auftrag dieses Wirken Gottes, das Schöpfen, Schaffen Gottes so weiterzuführen, weiter zu darzustellen mit unserem eigenen Tun. Die Theologen sprechen von einer sogenannten Creatio Continua, also einer kontinuierlichen Schöpfung, die heute noch im Gange ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder ob du dir Gedanken gemacht hast. Warum bist du hier? Um diese Fülle Gottes zu genießen, an ihr teilzuhaben und durch diese Fülle hindurch dein Umfeld zu gestalten, zu prägen. Durch den Geist Gottes, wie er diese Schöpfung angefangen hat. Das ist der Wille Gottes. Wir gehen weiter mit so ein paar Bausteinen erstmal bei dem Willen Gottes. Gott wollte uns als Gegenüber. Er hat uns einen eigenen Willen gegeben und dieser eigene Wille, der braucht ja jetzt auch irgendwie, wie soll ich sagen, einen Teststein. Wir sind keine Marionetten. Wir sind keine Roboter, die einfach nur ausführen, was Gott als Programm, sag ich mal, in uns hinein getan hat. Liebe besteht immer darauf, dass der andere auch das Recht und die Möglichkeit hat, Nein zu sagen. Und deswegen war Gottes Wille, Menschen zu schaffen, die ihn freiwillig zurücklieben und die auch die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Und das ist der Grund, warum Gott diesen einen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen in diesen Garten Eden gepflanzt hat und dem Menschen dadurch die Möglichkeit gegeben hat, hat gesagt, Mensch, du kannst dich entscheiden. Du kannst meinem Willen folgen. Du kannst erkennen, dass er gut ist, dass Segen darauf liegt. Du kannst aber auch deinen eigenen Weg gehen. Oh, ich habe gedacht, was für ein Risiko Gott da reingelegt hat. Das ist echt wow. Und wir wissen auch, es ist ja schiefgegangen, ja. Wusste Gott alles. Und trotzdem hat er uns Menschen mit diesem freien Willen geschaffen, weil nur so wir ihn freiwillig wirklich lieben können. Der Mensch, und da sind wir einbegriffen, wir haben doch das getan und tun es immer wieder, was gegen Gottes Willen ist. Da kommt unser Egoismus durch. Und die Frage an dieser Stelle ist, wie geht Gottes Wille weiter? Wie geht Gottes Wille an dieser Stelle mit dem Sündenfall im Garten Eden weiter? Gott hätte das Universum sofort verdampfen lassen können. Hätte sagen können, boah Leute, mir reicht's. So nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe die Macht, ich habe die Möglichkeit. Universum Nummer 2. Und dann machen wir es nochmal richtig von Anfang an sozusagen. Und Gottes Wille ist nicht der Tod und die Vernichtung dessen, der sündigt oder der versagt. Es ist seine Rettung. Und das, was er hier im Garten Eden schon klar gemacht hat, das steht auch über deinem Leben. Wenn du versagst, wenn dein Leben plötzlich vor der Wand steht, wenn du wirklich Mist gebaut hast, wenn du eine Zeit lang nicht nach Gott gefragt hast und du hast den Karren so richtig gegen die Wand gefahren, was ist Gottes Wort über dich? Es ist Gnade und die Einladung, dir vergeben zu lassen, wieder aufzustehen und mit ihm weiterzugehen. Immer und immer wieder neu. Gottes Wille, wir sind bei seinem Willen, ist diesen ursprünglichen Willen, den er hatte, Schöpfung, Fülle, Heilsein wiederherzustellen. Und das fängt nicht erst bei Jesus an. Schaut mal 1. Mose 3, Vers 21. Adam und Eva verstecken sich im Gebüsch. Sie haben Angst. Sie merken, dass sie nackt sind. Sie wollen sich vor Gott verstecken. Und Rettung fängt da an, als Gott diesen beiden nachgeht. So tut, als sieht er sie nicht. Ja, Adam, wo bist du? Wusste natürlich sofort, wo er ist. Aber er wollte ihn rauslocken. Und was hat er dann gemacht? Er hat ihn Leibschurze, heißt es hier, Elberfelder, Leibröcke aus Fell gemacht. Da fängt Rettung an. Dass Gott nicht uns fallen lässt, sondern dass er uns da, wo wir sind, abholt und anfängt, einen Weg, wie wir wieder aufstehen können, wie wir wieder weiterlaufen können durch seine Gnade. Und 1. Mose 3, Vers 15 sagt Gott damals schon zur Schlange. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, damit ist Eva gemeint, und zwischen deinem Samen oder Nachkommen von der Schlange und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Was ist gemeint? Heißt, die Schlange ist der Teufel und Gott sagt, okay, die Eva, die wird einen Nachkommen haben, irgendwann mal ganz weit weg. Und du wirst diesen Nachkommen in die Ferse stechen. Damit ist gemeint, du wirst diesen Nachkommen Jesus töten. Aber damit ist nicht Schluss. Sondern Gott sagt auch, aber dieser Same, Jesus, der Nachkomme von Eva, wird der Schlange, wird dem Teufel den Kopf zertreten. Und wisst ihr, ich habe gedacht, wie muss es Adam und Eva gegangen sein im Paradies, die so einen Mist gebaut haben, die so Angst hatten erst vor Gott und plötzlich hebt Gott sie hoch, macht ihnen diese Leibröcke und sagt, es wird jemand kommen, der dieses ganze Desaster durchbricht und wieder gut machen wird. Mehr wussten sie noch nicht. Sie wussten noch nicht, dass das Jesus ist. Sie wussten nicht, dass sie hatten das Alte Testament noch nicht alles nicht, aber das, was sie wussten, ist, die Geschichte Gottes mit ihnen ist nicht zu Ende. Der Wille Gottes ist nicht aufgehoben. Ein Leben in Fülle, in Heilsein, in der Gemeinschaft mit Gott, mit sich selber und mit den Mitmenschen. Das hat Gott nicht zurückgenommen, sondern er hat eine Verheißung gesetzt. Das ist sein Wille, daran festzuhalten. Und dann kommt Jesus, um diesen Durchbruch zu schaffen, um ihn faktisch zu machen, die Versöhnung mit Gott. Adam und Eva haben auf Hoffnung gelebt. In Jesus wird das jetzt faktisch, wird das eine Tatsache. Wir leben aus der Hoffnung, weil wir heute wissen, wie das passiert ist. Und was ist in Jesus passiert? Jesaja 53, für wahr, er, Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist, ich mache eine Klammer auf, freiwillig, das ist der Unterschied. Er ist freiwillig um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was sagt Jesaja hier? Jesaja sagt, in Jesus ist der Durchbruch gekommen, dass nicht nur einfach unser Verhältnis mit Gott irgendwie auf dem Papier neu geklärt ist. Ja, auch, unser Status ist neu. Wir sind und werden Kinder Gottes. Aber Jesaja sagt hier auch, hier ist der Durchbruch, dass das Heil in unser Leben wiederkommen kann. Er sagt, wir sind geheilt. Krankheit ist geheilt. Schmerzen ist geheilt. Unsere seelische Plage ist geheilt. Streit mit uns selber, Clinch mit Gott, Streit zwischen uns Menschen ist am Kreuz weggenommen, weggetragen. Und durch den Geist Gottes ist die Möglichkeit jetzt da, dass sein Heil wieder in unser Leben fließt. Merkt ihr was? Der Wille Gottes vom Anfang seiner Schöpfung, Gott hat ihn nie zurückgenommen. Gott hat ihn verheißen, er bleibt dabei. Gott hat ihn zur Tatsache gemacht in Jesus. Und sein Wille geht weiter, indem Gott durch seinen Geist heute in unser Leben wirkt. Er möchte in dein Leben reinwirken. Und es wird ein großer Tag kommen, wo Gott alles eines Tages wirklich komplett wieder heil macht. Für die Menschen, die an ihm festhalten, die ihre Hoffnung auf diesen Jesus setzen, in dem unser Heilwerden liegt. Es wird der Tag kommen, wo Gott zur Anfangsschöpfung wieder zurückgeht. Ist das nicht gigantisch? Ich lese Tagesschau, Nachrichten, manchmal überflutet es mich. Ich denke, was in den letzten 10 Tagen alles los war, wie viele Städte du gerade irgendwie so gedanklich abklappern kannst, Überschwemmungen, sonst was, wo du denkst, hallo. Und Gott wird eines Tages eine Welt wieder schaffen, wo alles gut ist, wo Gerechtigkeit zwischen Menschen sein wird, wo Friede sein wird, wo die Erde ruhig sein wird, wo es keine Überschwemmungen, Erdbeben, sonst irgendwas gibt. Das finde ich einfach mega genial. Gott führt zu seiner neuen Schöpfung den Weg hin durch Jesus. Und er arbeitet darauf hin und eines Tages wird der Tag kommen. Und wir, wenn wir Christen sind, wenn wir an Jesus uns festmachen, was passiert da? Wir werden jetzt schon heute Teil dieser neuen Schöpfung. In 2. Korinther 5, Vers 17 sagt Paulus, wenn jemand in Christus ist, mit Jesus lebt, von Christus erfüllt ist, wenn sein Geist in ihm ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sind noch nicht an diesem Tag der Vollendung. Auch als Christen kämpfen und ringen wir mit alten Gewohnheiten, mit Dingen, die uns in diesem Leben von Gott wegziehen. Aber wir sind eine neue Schöpfung, weil der Geist Gottes in uns ist und weil wir immer wieder zu diesem Geist Gottes gehen können oder wir sind in ihm, aber sagen können, stopp, Geist Gottes, was möchtest du? Was ist gut für mein Leben? Was ist deine Sicht? Und da kommen wir zu dem Willen Gottes. Jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe ein bisschen sehr groß und weit ausgeholt. Der Wille Gottes ist eigentlich Eden. So war es am Anfang. Der Wille Gottes ist, dass wir mit ihm leben, dass wir erfüllt sind von ihm, dass er uns reicht, weil er alles toppt. Dass wir ihn anbeten, dass darin unsere Fülle und unser Glück ist, unsere Zufriedenheit. Dass wir aus dieser Beziehung mit ihm zufrieden und dankbar mit uns selber umgehen, weil wir uns von ihm geliebt wissen, weil wir wissen, dass wir reichen, dass wir gut sind, dass wir Originale sind, weil er uns geschaffen hat. Und dass wir mit anderen Menschen auch so umgehen können. Dass wir nicht erwarten müssen, dass sie unsere Erwartungen alle füllen, dass sie uns immer glücklich machen, unser Ehepartner, unsere Familie, sondern dass wir frei durch Gott gefüllt sind und deswegen freie Beziehungen leben können. Das ist der Wille Gottes. Und ich habe den Bogen geschlagen und ihr habt gemerkt, wie dieser Wille Gottes zerbrochen ist, wie er kaputt gegangen ist, aber wie Gott dran festhält und wie er ihn dort wieder hinführen wird. Und heute ist jetzt die Einladung, dieses neue Leben in uns schon fließen zu lassen, weil das unser Ziel ist. Das ist Gottes Wille. Worin besteht Gottes Wille? Nicht in einer Liste von Verboten. Nicht darin, dass er uns verbiegen will, sondern dass er sagt, hey du, setz deinen Namen ein, du bist geliebt. Dir ist Schuld, Versagen vergeben. Komm, steh auf. Streck dich nach diesem neuen Leben aus. Streck dich nach Gesundwerden in deiner Seele aus. Nach Gesundwerden und Freiwerden in deinen Beziehungen. Leb dein Leben in einer ganz engen Beziehung mit mir. Dann fließt all die Fülle, die du brauchst und die du dir ersehnst, in dein Leben hinein. Das ist Gottes grundlegender Wille. Und ich möchte euch heute dieses wunderbare Bild zeichnen. Ich hoffe, dass es ein bisschen gelingt, dass Gott dich so sieht, wie du vollendet sein wirst. Gott sieht dich heute schon so, wie du einmal im Himmel vollendet sein wirst. Und vielleicht lässt du dir dieses Bild von ihm schenken. Nicht, um dir Angst zu machen oder dir zu zeigen, wie groß die Kluft noch ist, sondern um dich zu locken und zu sagen, wow Gott, das tust du für mich, das hast du schon getan. In Jesus weiß ich das, wird eines Tages so sein. Und deswegen strecke ich mich heute nach deinem Willen aus. Der heißt, ich möchte heute so viel wie es geht da schon hinwachsen, weil dein Wille gut ist und weil er Leben und Segen für mich und für andere bedeutet. Gottes Wille heißt, seine Liebe aufnehmen für uns und für andere. Stell dir vor, was passiert, wenn du seinem Willen folgst und in jeder Situation zutiefst glaubst, dass du geliebt bist. Würde sich da was verändern? Dass Gott dich unglaublich wertschätzt, würde sich was verändern? Ich glaube ja. Es würde uns noch freier machen, noch freudiger. Und das ist Gottes Wille für dich. Stellt euch vor, was würde passieren, wenn wir von dieser Liebe Gottes erfüllt sind für andere Menschen? Was für eine Kultur würden wir mitprägen um uns herum? Fängt in unserer Ehe an, in unserer Familie. Stell dir vor, wenn wir so erfüllt sind von der Liebe Gottes, dass wir viel mehr mit Respekt einander umgehen, viel mehr mit Achtung, mit Wertschätzung, viel mehr zuhören, bevor wir reden. Das ist der Wille Gottes für dich, für mich, für uns. Stell dir vor, wie wir als Gemeinde ticken würden, wenn diese Liebe Gottes, sein Wille, noch mehr in uns wäre und wir es noch mehr untereinander weitergeben würden. Und wir merken hier an dieser Stelle, Gottes Wille ist in erster Linie nicht etwas, was wir jetzt tun müssen, wo ich euch jetzt nach Hause schicke und sage, okay, ja, sondern es ist etwas, was wir sind aus der Beziehung mit ihm. Das ist das allererste, sein Wille, dass wir durchflutet sind von dieser neuen Schöpfung, die wir in ihm schon sind, dass wir ihr Raum geben. Weißt du, was sich ändern würde, wenn du verstehst, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ich arbeite an einer Stelle noch dran, das mehr und mehr zu verstehen. Deswegen mache ich immer wieder Sport und raff mich auf. Dass dein Körper ein Tempel ist, du würdest deinen Körper mit all seinen Wunderbarheiten und all seinen Schrägheiten, die dir vielleicht schwerfallen, aber nicht mehr so verurteilen. Du würdest danken für deinen Körper, selbst wenn Einschränkungen sind, und ihn aus Gottes Hand nehmen. Stell dir vor, wenn du verstehst, dass du einmal völlig frei sein wirst. Frei sein von all dem, was dich in dieser Welt irgendwie noch zieht und dir anscheinend verspricht, dass du Glück hast, dass du Freude hast. Und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, eine Nacht halb durchgezockt, sitzt vorm Fernseher, hast solche Augen und denkst, hätte ich mir eigentlich schenken können. Vielleicht gibt es Verhaltensmuster, in die du immer wieder reinrutscht und die dich eigentlich belasten und die vielleicht deine Beziehung belasten. Und Gott kommt nicht her mit einer Liste von Verboten, das darfst du nicht und oder keine Ahnung, das darfst du nur so lange, ja, in Social Media unterwegs sein, nur 13,5 Minuten. Das so ist Gott nicht, weil auch jeder anders ist. Ich wünsche dir, hab dieses Bild vor Augen, das Gott sieht von dir. Sein Wille ist, dass du frei bist, dass du entscheidest, was tut dir gut, wie lange tut es dir gut. Und dass du in Freiheit sagen kannst, hey, ich habe einfach wahnsinnig Lust auf einen schönen Film, weil es mir jetzt gerade gut tut, weil es dran ist, weil der Film gut ist, weil er mich inspiriert. Und dass du genauso Nein sagen kannst, ich mache mein Handy aus oder gehe aus dem Status aus Instagram oder was weiß ich, weil du frei bist. Das ist Gottes Wille für dich und mich, für uns. Freiheit. Warum sollen wir Gottes Willen tun? Was ist Gottes Wille? Es ist, dass wir in dieses Bild hineinwachsen, das er von uns hat und dass wir in Jesus schon sind. Und dass Freiheit und Liebe sich in unserem Leben weiter ausbreitet, dass unser Leben gesunden kann, dass Segen hineinkommt und wir zu Menschen werden, die noch mehr Segen weiterbringen. Diese Welt braucht Segen, oder? Absolut. Und es hat viel damit zu tun, dass wir in unserer Beziehung zu Gott gesund und stark und fröhlich werden. Und warum strecken wir uns nach diesem Willen Gottes aus? Nicht, weil wir müssen. So habe ich ja angefangen. Ich glaube, das wäre keine gute Motivation. Nicht, weil wir müssen. Müssen ist ganz schlecht, führt oft in eine falsche Richtung. In Johannes 15, Vers 14 sagt Johannes oder sagt Jesus, Johannes gibt es wieder, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Als Jugendlicher bin ich über diesen Vers gestolpert und fand ihn total schräg. Weil ich habe ihn so verstanden, habe gedacht, Jesus sagt, also liebe Leute, tut bitte, was ich euch sage und wenn ihr das tut, seid ihr meine Freunde. Und ich habe gedacht, lieber Herr Jesus, das ist Erpressung. Ich habe da irgendwie nicht gesehen, wie soll das denn, also das ist ja nicht Freundschaft, wenn ich dir sage, was du tun sollst und dann tust du es schön, dann bist du mein Sklave, aber nicht mein Freund. Und ich habe diesen Vers, Gott sei Dank, irgendwann anders verstanden, anhand meiner eigenen Freundschaften. Wo mir irgendwann mal aufgefallen ist, wenn mein Freund in Not ist oder wenn er meine Hilfe braucht, dann würde ich doch sofort alles stehen und liegen lassen und sagen, du bist mein Freund. Natürlich komme ich vorbei, natürlich mache ich das, weil du mein Freund bist. Und ich glaube, das ist diese Ebene, die Jesus hier anspricht. Er sagt, wisst ihr was? Wir sind doch Freunde. Ich habe doch alles getan, um dir zu zeigen, dass ich dein Freund bin. Ich habe mein Leben hingegeben, was Stärkeres geht gar nicht. Und dass Jesus sagt, hey, komm. Und jetzt hast du eine Chance, mir deine Freundschaft auch zu zeigen, indem du das tust, was mir wichtig ist. Und was ist mir wichtig? Dass du wächst zu mir hin, in deinem Wesen, in deinem Charakter, dass ich da durchscheinen darf. Komm. Und ich möchte uns einladen, ich stelle mich da voll drunter. Ich bin einfach so während der Vorbereitung dieser Predigt, hat es mich immer wieder so begeistert, wie Jesus für mich und für dich vorgelegt hat. Wie er seine Freundschaft für dich, für mich wirklich unter Beweis gestellt hat, weil er alles gegeben hat, was er geben konnte. Das ist der krasseste Beweis seiner Freundschaft für uns. Und ich möchte uns einfach ermuntern, sagen, hey, lasst uns unsere Freundschaft ihm zeigen, indem wir uns auch aufmachen und sagen, Jesus, du wünschst dir, dass dein Wesen in uns scheint, dass wir uns nach Gesundung und Heilung in unserem Geist, in unserer Seele, in unseren Verhaltensweisen, in unserer Sprache, dass wir uns ausstrecken, dass Gutes in uns ist und Gutes von uns ausgeht. Das wünscht sich Jesus. Und so können wir ihm eine Freude machen und ihm ja unsere Dankbarkeit entgegenbringen und Freundschaft zeigen. Das darf und soll unsere Motivation sein, seinen Willen zu tun. Amen.